Wir haben die Predigtreihe über bekannte Bibelworte aus Jesaja 40 bis 55, heute aus Jesaja 43, die Verse 1 bis 4. Jesaja 43, 1 bis 4, in den ausgelegten Bibeln, Seite 684. Jesaja 43, 1 bis 4. Und nun spricht der Herr, das ist ja immer wieder so groß, wenn das da ansetzt in dem Bibelwort. Und nun spricht der Herr, vorher steht da von den Gerichten, die über Israel hinweggehen, von dem Leiden, von der Not. Und nun spricht der Herr, das Wort zur Tagesordnung, das Wort, das uns trifft, das etwas zu sagen hat, das allein bestimmend ist. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Kusch, das ist Äthiopien, und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Herr, segne dies Wort an unser aller Herzen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir gedenken heute am Sonntag Reminiscere an Christen, die um des Evangeliums willen leiden müssen. Es ist sicher eine wichtige und große Sache, wenn Christen auch in den politischen Auseinandersetzungen unserer Zeit ihren Auftrag erkennen, aber das soll nicht das Thema heute sein, sondern dass Christen allein darum, weil sie sich zu Jesus bekennen und öffentlich sein Wort weitersagen, in ganz vielen Staaten dieser Welt in große Bedrängnis kommen. Sie haben das auch schon gehört von den Staaten, in denen die Regierung allein das Bekenntnis zur Gottlosigkeit duldet und immer wieder mit Schikanen gegen die vorgeht, die versuchen, anderen die Freude Jesu weiterzusagen. Aber wir wissen auch, wie manch andere Religionen in dieser Welt, besonders in den Muslimstaaten, einen ungeheuren Druck ausüben. Nicht nur Persien, auch Saudi-Arabien, Libyen, viele Staaten Asiens, wo die Christen sich gar nicht öffentlich zu Jesus bekennen können und sich oft nur heimlich versammeln. Vor ein paar Monaten hat sich in einem Staat Afrikas, dessen Namen auf drängende Bitten der Kirche hin hier auch nicht genannt werden kann, weil die Repressionen nur größer werden, hat sich Folgendes zugetragen. 10.000 Christen haben sich zu ihrer jährlichen Glaubenskonferenz versammelt. Und der Gouverneur der marxistischen Militärregierung hat eine Soldateneinheit ausgeschickt, um diese Versammlung aufzulösen. Schon in den letzten Monaten waren viele Kirchen geschlossen worden und die Pfarrer in Haft gewesen. Und als nun die Soldaten erschienen und die Maschinenpistolen auf sie richteten, sagten diese Christen nur: Wir brechen unsere Konferenz nicht ab, weil Christus für uns starb, sind wir bereit, auch für ihn zu sterben. Jesus Christus ist unsere Zuflucht. Und dann hoben sie ihre Bibeln hoch und wichen nicht. Die Soldaten packten die Führer der Veranstaltung und die Christen beschlossen dann, die Nacht so zuzubringen, sie wollten keine Predigten hören in der Sorge, dass irgendwelche Sätze vielleicht politisch missdeutet werden könnten, sondern sie baten nur, aus dieser Menge der 10.000 soll jeder erzählen, wo ihm im Leiden Jesus groß geworden ist. Es muss eine bewegende Versammlung diese Nacht gewesen sein, wo einer um der andere erzählte, das Evangelium war in dieses Land erst vor einigen Jahrzehnten gekommen und viele haben auch an den Leiden der damaligen Verfolgung noch teilgehabt, ein bewegtes Erzählen. Und als am Morgen die Soldaten wiederkamen mit dem Gouverneur und fest entschlossen waren, die Versammlung auseinanderzutreiben, der Befehl war gegeben worden, eine Handgranate in die Menge zu werfen, dann sind die Christen auf die Knie gegangen und haben sich gebeugt und sprachen davon, dass Gott dies geschehen lässt, um sie zu reinigen, um ihnen bewusst zu machen, wie viel in ihrem Leben nicht stimmt und um sich zu rüsten, wenn es sein sollte, zu Gott zu gehen, abgerufen werden in die Ewigkeit. Als dann die Soldaten da waren, sagten einige Christen, hier ist eine Gebetsversammlung, ihr müsst niederknien, wenn ihr hier bleiben wollt. Einige der Soldaten wussten nicht, was sie tun sollten. Einige knieten, andere blieben stehen, einige waren verlegen. Es waren auch Christen unter diesen Soldaten. Und schließlich sind sie abgezogen, weil sie nichts mehr tun konnten. Die Christen sind in den Ort gegangen und wollten noch für die inhaftierten Führer beten, aber der Gouverneur hat sie dann vertrieben und hat die Gefangenen schnell in eine andere Stadt verlegt. Und die Christen waren voll davon. Und damit schließt ihr Bericht, indem sie sagten, was in dieser Nacht bei uns geschehen ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Keine Bitterkeit und kein Hass, sondern nur das Entdecken, wie Gott mit uns redet und wie wir eine Zeit der Buße und der Beugung gehabt haben über unsere Schuld. Wir haben unser Leben gereinigt und manche in unserer Mitte, die nur lau waren oder noch gar nicht entschieden waren, mit Jesus zu gehen, haben in dieser Versammlung ihr Leben zum ersten Mal Jesus geweiht. Und darum möchte ich zuerst zu Ihnen über den Punkt reden, wir müssen immer durch Tiefen durch. Wir müssen immer durch Tiefen durch. So ein Gedenken, wie wir es heute haben, darf nicht missverstanden werden, als ob wir hier irgendwelche politischen Anklagen an irgendjemand richten wollten. Das wäre so verfehlt und falsch, das kann hier nicht der Sinn sein. Sondern wir wollen ein Grundgesetz der Führung Gottes beachten. Ich habe Sie am Anfang gegrüßt mit dem Wort, dass wir unsere Wege Gott anbefehlen sollen und er uns führt. Und dann müssen wir wissen, wie Gott führt. Gott hat seine Leute immer so geführt, dass er sie auch in die Tiefen brachte. Das ist erschreckend. Wir würden so gerne in der Brücke oben drüber gehen und nicht durch die Tiefen hindurch. Aber da müssen die Christen erleben, hier nicht bei uns in Deutschland, wir leben in einer Freiheit, unverdient. Die Christen werden respektiert, das haben wir gar nicht verdient, werden geachtet, haben einen Freiraum. Aber in vielen Teilen der Welt regt sich dieser Widerstand und vielleicht haben sie das auch schon in ihrer Nähe gespürt, dass in dieser Welt eigentlich der Normalzustand ist Feindschaft gegen Jesus und sein Evangelium. Das war doch schon so, als Jesus kam, sie hatten keinen Raum für ihn. Und die Menschen wehrten sich. Wenn wir uns heute erinnern an dieses, dass da Feindschaft ist gegen Christen, liebe Schwestern und Brüder, dann wollen wir uns doch auch beugen darunter. Merken Sie nicht, ich will das ganz persönlich von mir sagen, wie in meinem Leben die gleiche Feindschaft gegen Gottes Wort doch oft mächtig ist. Wir können ja die Feinde des Evangeliums so gut verstehen. Wie oft sind wir müde zum Bibellesen, wie oft fliehen wir vor Gottes Wort, wie oft leben wir fern von ihm und wie oft brechen wir seine Gebote. Wir kennen das doch, jeder hat das in seinem Leben schon mehr oder weniger durchleiden müssen. Dass die gleichen Kräfte in uns spürbar sind, die Kräfte gegen Jesus, dieses Nein, dieses Trotzige. Darum ist es gut, wenn wir uns darunter beugen und sehen, wenn Gott da Christen durch diese Tiefen hindurchführt, dann will er uns zeigen, dass das die Welt ist. Die Welt, in der wir leben und die Welt, zu der wir selbst gehören. Die Welt, die Gott nicht aufnimmt und sich sperrt gegen sein Wort. Aber ich denke auch, dass viele von Ihnen noch durch ganz andere Tiefen hindurchgehen müssen. Gestern bei einem Krankenbesuch in einem der Stuttgarter Krankenhäuser, wusste noch gar nicht, wie der Patient eigentlich stand im Glauben. Wir redeten ein paar Worte und ich fragte ihn, wie können Sie denn in dieser Krankenzeit das alles durchstehen, wenn man nicht weiß, ob man je wieder gesund wird. Und dann sagt er mir, wissen Sie, ich habe ein Wort in der Bibel, das ist mein Lieblingswort. Sag, wo steht denn das? Dann sagt er, Jesaja 43, Vers 1. Sag ich, gut, da predige ich morgen drüber, das muss ich erzählen. Und er hört nachher die Kassette, der freut sich. Dass da steht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann sage ich, da gibt's ja noch einen Vers 2, der weitergeht. Und so du durch Wasser gehst, Gottes Führungen gehen mitten hindurch, wo man meint, da ertrink ich drin, das halte ich nicht aus, da gehe ich unter. Nein, das kann nicht sein. Da ist Gott da, der dich hält. Das ist ja schon so bei den engsten Freunden Jesu gewesen. Sie haben immer gemeint, wenn ich bei Jesus bin, dann muss doch mein Leben heiter verlaufen, ohne Schwierigkeiten. Und kaum waren sie ein Stück weit mit Jesus gezogen. Ahnungslos hatten sie sich mit ihm ins Boot gesetzt. Der Sonnenuntergang war noch so malerisch und bunt gewesen. Und der stille Wellenschlag, als sie da hinüberruderten über den See Genezareth. Und urplötzlich geht dieser Sturm los und die Wellen toben. Und das Wasser klatscht gegen das Boot und dann läuft es in das Boot herein. Nun, da wehrt man sich und stemmt man sich mit aller Macht noch dagegen. So machen sie es doch auch und sagen, ich muss mich behaupten, ich muss dagegen ankämpfen. Und dann merken sie plötzlich, wir sind verloren. Wir gehen drin unter und dann schrien sie, Herr, hilf uns, wir verderben. Das ist der Weg der Christen in dieser Welt. Dass wir Mut, Optimismus ausstrahlen und positives Denken haben, das sind alles schöne Ratschläge. Aber wenn es dann zum Schluss um diesen Existenzkampf geht, und da stecken so viele heute bis zum Hals drin, und es geht schon so, dass sie über den Kopf die Wellen hinwegspülen und sie sagen, ich ertrinke. Und dann steht Jesus auf. Das ist das Einzige, was uns mutig und zuversichtlich macht. Ich darf an Jesus Christus glauben, mitten in den tobenden Stürmen dieser Welt. Du bist bei mir und du hältst mich. So du durch Wasser gehst, sagt Gott, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Sie müssen hindurch. Und wenn wir uns erinnern an andere Christen, die heute schwer durch müssen und die im Leiden stehen, ich meine immer wieder, dass wir auch an die ganz besonders denken müssen, die in die körperlichen Leiden hineingeführt werden, bis zu jener letzten Not, wo in meiner Sterbestunde meine Seelen- und Lebenskraft von mir gerissen wird. Was bleibt mir denn da noch übrig? Dann bleibt mir das übrig, dass ich im Glauben aufschauen darf, sagen kann, Jesus, ich vertraue dir, du bist da und du bist stärker als alles, was mich bedrängen mag in diesem Augenblick. Das ist der sieghafte Glaube, einen anderen Glauben will ich nicht haben als diesen Glauben, der mich trägt und der mich hält. Und dann steht er noch da vom Feuer, wie das Feuer auch sein mag. Vor uns steht die kleine Gruppe der treuen Bekenner, damals im babylonischen Weltreich, Schadrach, Mesach und Abednego, die beide eine hohe Stellung im babylonischen Staat hatten. Und das war eine tolle Position. Und dann werden sie genötigt, sie sollten dort vor dem Götzenbild niederfallen und es anbeten, zusammen mit den vielen Zehntausenden, die antreten mussten. Und die sagen, wir werden unsere Knie nie beugen. Dürfen wir heute daran erinnern, an diesem Sonntag, dass Christen an einer Stelle kompromisslos sein müssen. An einer Stelle. Und die eine Stelle ist, wo wir irgendeine andere Macht und Gewalt als göttlich anbeten sollten und als bestimmend für unser Leben. Es kann niemand anderes sein als der lebendige Gott. Dann werden sie dort in dieses Feuer geworfen. Bevor sie hineingeworfen werden, sagen sie: Unser Gott, den wir verehren, der kann uns erretten. Und wenn er uns nicht errettet, dann sollt ihr dennoch wissen, dass wir euren Gott nicht anbeten. Sie waren nicht mal wundersüchtig, sondern sie sagten, und wenn uns Gott in dem Feuer umkommen lässt, dann wissen wir uns doch wunderbar bewahrt in ihm. Gott führt uns in die Tiefen der Welt, und es muss viel durchlitten werden. Nun sitzen unter uns auch Leute, denen geht's wie mir, die haben ein herrliches Leben. Wir werden überschüttet mit Gutem. Wir haben Freude, die Fülle und strotzende Gesundheit und alle Güter der Welt. Und sind Sie auch so glücklich? Ich bin heute Morgen glücklich und fröhlich und freue mich auf den Frühling. Und ich will mitleiden mit denen, die durch die Tiefen gehen. Und das wird unsere Gemeinde immer sein, dass ich die nicht vergessen kann, die seufzen und klagen und die durchgehen. Und darum wollen wir an die Krankenbetten hin. Darum wollen wir Briefe schreiben. Darum wollen wir denen sagen, du bist nicht vergessen. Damit sie gestärkt werden, Jesus ist bei dir. Der kann auch in dem Wasser dich halten und in dem Feuer, in dem du drin stehst. Der wird dich wunderbar erhalten, dass wir Glauben stärken und ermutigen. Das war das Erste. In dieser Welt geht es durch Tiefen. Das Zweite: Dieses Wort gilt absolut, absolut. Viele sind müde und können Trostworte nicht mehr schmecken und hören. Denen geht das auf die Nerven, wenn einer wieder anfängt und sie ermutigt. Woher kommt das? Ist ganz einfach zu erklären. Was wird doch beim Trösten von Menschen für blödsinniges Zeug geschwätzt? Da wird bei Kranken, die wirklich hoffnungslos krank sind, wo die Ärzte keine Hoffnung mehr haben, billiges Trostwort verbreitet: Vaterchen, bald nehmen wir dich wieder mit nach Hause und so. Da lügen Leute wieder ihr Gewissen und sagen sie, das müssen sie tun. Ich glaube nicht, dass das von Gott sein kann. Sie können schweigen, man muss nicht jedem die Wahrheit ins Gesicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass man alles auf den Kopf stellen kann. Und darum werden wir unglaubwürdig. Und verstehen Sie, dass kranke Leute sich manchmal verlassen fühlen, wenn sie spüren, da wird irgendwas nicht klar gesagt. Die machen alle so, und er in seinem Leib spürt doch, wie tief es hindurchging. Und darum wirken oft auch die biblischen Worte so billig, als ob das eben so Trostworte wären, die man drüber sagt, es wird besser werden, wir hoffen, wir wünschen dir das einmal, irgendwie wird das anders sein. Die Worte Gottes sind vollständig anders, und wo wir sie auch jetzt den Leidenden zusprechen, sollten wir das benutzen und ihnen ganz deutlich erklären und sagen, andere Worte sind's. Nun spricht der, der dich geschaffen hat. Da möchte ich immer meine Hände ansehen, die hat Gott geschaffen. Ich habe ein Ja zu meinem Leib. Dieses irdische Leben und meine kreatürliche Beschaffenheit, die hat Gott gemacht. Der hat mich gewollt. Und darum hat Gott das zuständige Wort, über meinem Leib zu reden, über meiner irdischen Existenz. Der kennt mich, der kennt auch meine Seele in ihrer komischen, schwierigen Veranlagung. Der kennt mich. Und spricht der, der dich gemacht hat. Der hat das Wort an dich. Und dann spricht Gott so, dass eine persönliche Verbindung entsteht. Wenn Sie heute Morgen den Glauben kennenlernen wollen, den Glauben, der wirklich in den Tiefen der Not noch triumphieren kann, dann ist es dieses persönliche Glaubensverhältnis, wo ich sagen kann, mein Gott, der, der sagt, ich bin dein, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du gehörst mir. Jetzt sagen Sie doch das denen, die da in der Tiefe drin sind. Dein Weg ist Gott nicht verborgen. So haben wir es neulich in der Predigt gehabt. Gott weiß jetzt um dich. Er leidet mit dir. Er wacht noch in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst. Und er umgibt dich von allen Seiten. Und er sagt, du bist mein. Das ist das schönste Aufatmen, das man in der Bedrängnis haben kann, wenn man weiß, ich gehöre Gott. Ich darf im Vertrauen zu ihm jetzt so all das nehmen, auch das Schwere, das mich umgibt. Ich brauche mich nicht dagegen auflehnen. Er lässt es geschehen und ich darf es nehmen. Wie kann ich denn das überhaupt erreichen? Können Sie so in der Not sprechen? Ich auch nicht. Das kann keiner von seiner Natur aus. Das ist uns allen fremd. Wir brausen auf, wir sind erregt, ärgerlich, wenn uns was Böses widerfährt. Wir weinen los und schluchzen haltlos. Wir sind empört, warum gerade ich, warum trifft's nicht den anderen, wenn wir in die Tiefen geführt werden. Das ist alles natürlich. Jetzt wollen Sie wissen, wo der Glaube entsteht. Nun spricht der, der dich geschaffen und der dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Dass sie Gott gehören, das können sie gar nie fassen, auch mit ihrem Glauben nie begreifen. Wenn sie nicht auf den Punkt sehen, ich habe dich erlöst, spricht Gott. Und ich bitte sie immer wieder, dass sie ihren Glauben am Kreuz festmachen. Dort, wo Jesus hängt und blutet. Warum denn? Für meine Schuld. Dort ist er hingegangen, hat meine Schuld, meine Gottlosigkeit getragen. Für mein sterbliches Leben hat er gelitten, damit ich Ewigkeitshoffnung habe. Er will mein Gott sein. Woher weiß ich denn das? Ich kann es doch nicht fassen. Aus den Erfahrungen meines Lebens kann ich es nicht deuten. Ich kann es nur aus dem Kreuz Jesu ablesen. Ich habe dich erlöst. Und dann setzen sie ihren Namen ein. Mich hat er erlöst. Für mich ist er dahingegangen, für mich ist er gestorben, darum weiß ich es felsenfest. Das gilt absolut. Ich bin sein, auch wenn es so aussieht, wie wenn ein verrücktes Schicksal mit mir spielt. Auch wenn es so aussieht, dass es Schuld von Menschen wäre. Nein, 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 ich bin allein Eigentum Gottes. Und Sie müssen das einmal im Glauben annehmen und sagen, ja, für mich bist du gestorben, für mich. Dann machen Sie es heute fest und sagen Sie, ich will meinen Weg fröhlich gehen. Ich weiß, dass Gott sich in meinem Leben groß verherrlichen wird, auch in den Tiefen, gerade in den Tiefen. Wenn Gott schon damals in der Tiefe von Golgatha seinen größten Sieg gemacht hat, die Tür zur Auferstehung geöffnet hat, was wird erst Gott bei uns tun in der Tiefe? Und was hat Gott schon gewirkt durch so viele Christen in der Tiefe, nicht in den sonnigen Tagen, in der Tiefe. Er legt die Hand auf sie, dass sie sagen können, lass die Wellen höher schwellen, wenn nur du bei Jesus bist. So heißt es in einem Lied. Da wird noch erinnert, wie das ja die Geschichte Israels war, wie Gott damals in Ägypten die Ägypter drangegeben hat und dann die Israeliten in jener Nacht herausgeführt hat, als sie ihre Passa-Lichter anzündeten. Und dann sind sie hinausgezogen. Und kaum waren sie draußen der schweren, bedrückenden Hand der Ägypter entronnen, da standen sie am Meer und da war wieder kein Weg und Gott führt sie mitten hindurch. Und da ist ein Weg. Du kannst hindurchgehen, weil Gott einen Weg macht, auch im tiefsten Wasser. Im Glauben darf ich hindurchgehen. Er geht mit. Fürchte dich nicht. Das gilt absolut. Ich habe dich erlöst. Wenn Jesus für sie nicht gestorben ist, das wäre eine schlimme Sache, da müssen wir drüber reden. Er ist für alle gestorben. Keiner ist so schlecht, dass das ihm nicht jetzt gilt, für dich gestorben. Doch das Letzte, was sind wir wert? Was sind wir wert? Meine Generation hat noch den Krieg miterlebt. War erschütternd. Was sind Menschen wert? Kanonenfutter. Und unsere Welt zeigt uns, was der Mensch wert ist. Menschen, die zu Millionen verhungern. Es ist manchmal schon so, dass über unserer Welt das ganze Dämonische zum Vorschein kommt. Dass Menschen wie Abfall herumliegen. Wenn ich manchmal darüber nachdenke, wie das sein wird, wenn es bei mir zum Sterben geht, dann denke ich darüber nach, dass mein Leben auch nur Staub und Asche ist. Was sind wir eigentlich wert? Vielleicht passiert's bei Ihnen, dass Sie nichts wert sind, dass andere Leute Ihnen sagen, du bist nichts wert.
Das tut ja jungen Leuten so weh, wenn man sie nicht braucht an einem Arbeitsplatz. Du bist nichts wert. Oder wenn es im Zeugnis bescheinigt bist, du kannst nichts und wirst nichts. Du bist nichts wert. Unsere Welt besteht ja daraus, dauernd dem anderen zu bescheinigen, du bist ja nichts, dich braucht man nicht. Ein paar werden mit Orden und Ehrenzeichen gekrönt und die anderen werden dafür umso tiefer hinuntergestoßen. Merkwürdiges Ringen. Und dabei ist doch all die Ehre, die wir einander geben, so wenig wert. Was ist ihr Leben wert? Nun zählen wir es immer auf noch für die Traueransprache. Es müsste noch erwähnt werden, war ein guter Vater, hat im Beruf viel erreicht, hat immer fleißig gearbeitet. Sagen Sie, was ist das wert im Angesicht des Todes? Da wird uns von einem ganz anderen Wert gesagt. Weil du so wert bist, geachtet in meinen Augen. Ist Ihr Leben in den Augen Gottes etwas wert? Was können Sie bei Gott in die Waagschale legen? Sagen Sie, ich habe ein paar gute Taten. Was ist Ihr Leben wert? Brüsten Sie sich und sagen, ich bin ein frommer Mensch. Wert ist für unser Leben, dass Jesus sein Leben für mich geopfert hat. Ich bin so kostbar, so wertvoll. Jeder Tag meines Lebens hat Bedeutung und Sinn. Oh, was ist das für eine Freude. Keiner ist wertlos. Ganz recht, dass die Christen sagen, es fängt beim Kind vom ersten Tag der Zeugung im Mutterleib an, dass Gott einen Plan und eine Absicht hat, kostbares Leben, über das er seine Hand hält. Und ein alter Mensch mit 97 Jahren, der nur noch im Bett liegen kann, von Gott wert gehalten. Da geht's doch nicht um Produktionsleistung. Von Gott wert gehalten. Darum wollen wir die Kinder ehren in jüngsten Jahren, weil Gott sie ehrt. Darum wollen wir jeden Menschen achten und ehren, auch wenn er geisteskrank ist, weil Gott seine Hand über ihm hält. Das ist das Geheimnis eines Menschenlebens, seine Würde und sein Wert. Und ich bin Gott wertvoll, ich bin brauchbar. Nehmen Sie das für sich, die Zusage, weil du so wert bist, geachtet in meinen Augen, musst du auch herrlich sein. Und ich hab dich lieb, sagt Gott. Wenn ich an dieses Wort denke, und ich habe es oft Kranken zugesprochen, holen Sie mich in den Minuten, bevor es zum OP geht, im Krankenhaus, holen Sie mich, ich komme. Dass ich Ihnen dieses Wort sage, die Hände auflege und mit Ihnen bete. Sie wissen, ich bin wert gehalten, ich muss herrlich sein, wie Gott das auch macht. In dieser Welt oder in jener Welt. Ich will meine Tiefen nehmen und triumphieren und im Glauben Gott schon meine Loblieder singen. Ich will herrlich sein. Gott holt sich sein Lob von den Lippen, nicht in unserer satten westlichen Christenheit. Heute holt er sich's. Bei den bedrängten Gemeinden in den Muslimstaaten, dort wo sie auf den Knien liegen, die 10.000 bei der Glaubenskonferenz in Ostafrika. Oder wo das ist in den Staaten des Atheismus. Dort holt sich Gott sein Lob. Wenn wir doch wieder unsere Bewährung nehmen würden, dort in den Tiefen und das dann umsetzen im Glauben, ja, ihm preisen und ihm danken. Amen.